Ja, Stichwort Herzenssache. Als vor einigen Wochen Ihr Pastor, der Lothar Popan, ich kommunizierte per E-Mail, sagte mir der Lothar, ja, dass Sie als Gemeinde gerade dieses Thema Herzenssache haben und ob das eventuell gut zusammenpasst. Und ich denke, ja, sehr gut. Und wir haben dann auch uns kurz ausgetauscht und waren der Meinung, das passt wirklich sehr gut, auch das Thema, was ich heute mitgebracht habe. Aber vielleicht noch ganz allgemein zu dem Thema, das hat mich noch mal erinnert. Vor einigen Jahren habe ich mal einem Seminar in Wycliffe mitgemacht. Die Susanne sitzt ja auch irgendwo, wir haben uns eben kurz gesehen, da ist sie, Susanne. Ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, aber die Ilke, deine Kollegin, war dabei. Da haben wir mal so mit einigen Missionaren so ein interessantes Gespräch gehabt und so aus dem Gespräch resultierte ein Satz und der lautet, Mission ist Teilhabe am Wesen Gottes. Mission ist Teilhabe am Wesen Gottes oder vielleicht auch Teilhabe am Herzen Gottes. Und ich weiß noch genau, wie wir da wirklich das Gefühl hatten, that's it. Das ist echt das, was es ausdrückt. Und es hat sich sogar dann bei uns in die missiologischen Leitlinien der Allianzmission hineingeschafft, der Satz. Deswegen ist Mission absolut Herzenssache Gottes und deswegen ist es auch gut, wenn es unsere Herzenssache ist. Und ich habe Ihnen mal den Bundespräsidenten mitgebracht, nicht weil ich jetzt eine politische Rede halte, obwohl in gewisser Hinsicht vielleicht doch. Aber es geht mir mehr darum, wenn jetzt so eine wichtige Person, ein Bundespräsident, ein Kanzler oder Kanzlerin oder Premierminister oder König oder sogar Papst, sein Amt antritt, hält er meistens so eine Antrittsrede. Inaugurationsrede ist ja der Fachbegriff dafür. Und logischerweise, wenn man sich vorstellt, da ist jetzt eine Person, die tritt ein wichtiges öffentliches Amt an, dass die sich schon Mühe gibt und überlegt, was möchte ich denn da weitergeben und in der Regel natürlich auch versucht, die Kernpunkte der Botschaft oder das, was ich als die Person, die jetzt dieses Amt übernimmt, was möchte ich anpacken, was möchte ich verbessern oder wie auch immer weiterführen, ganz neu machen, das kommt dann in diese Inaugurationsrede hinein. Warum erzähle ich das? Weil auch Jesus so eine Inaugurationsrede gehalten hat, auch wenn die wahrscheinlich anders hieß damals, und zwar in seiner Heimat in Israel, in Nazareth. Und ich denke, wenn Jesus als Schöpfer Himmels und Erden so eine Antrittsrede hält, dann sollte man wirklich genau hinhören und gut aufpassen, was er zu sagen hat. Und das wollen wir tun. Und zwar lese ich jetzt aus Lukas 4, die Verse 16 bis 20. Lukas 4, 16 bis 20 aus der neuen Genfer Übersetzung. Sie können hier gerne mitlesen. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten, die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Und ich glaube, das ist ja ein schlichter Text in gewisser Hinsicht, aber ganz, ganz wichtig, wenn man verstehen will, um was es Jesus geht. Inaugurationsrede. Das heißt, Jesus erklärt erstmal, warum ist er hier? Und was ist seine Herzenssache? Was ist Herzenssache Jesu? Und ich glaube, das kann man sehr gut in dem Text herausfinden. Und ich bin jetzt kein Theologe, ich bin ja Arzt. Ich sage immer, ich habe was Anständiges gelernt und werde deswegen aber auch keine Vers-für-Vers-Exegese machen. Das können die Theologen besser wie ich. Aber ich möchte so einen Aspekt herausgreifen, und zwar, dass Jesus in seiner Antrittsrede sagt, er, Gott, hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und das ist so der Satz, wo ich mich darauf, oder auch ich euch, sie bittet, sich darauf einzulassen. Was heißt das denn? Ich habe jetzt nie Griechisch gelernt, aber es gibt ja Gott sei Dank so Wörterbücher, da kann man sich ja schlau machen. Und das Wort Arme hier heißt Ptochos und bedeutet wirklich so gänzliche soziale Abhängigkeit. Wir würden vielleicht bettelarm in Deutsch sagen. Also es ist nicht jetzt so ein, ich sag mal so vergeistigter Begriff irgendwie. Das sind Leute, die jetzt irgendwie geistlich arm sind, sondern es ist wirklich Leute, die auch materiell wirtschaftlich arm sind. Und es ist ja erstaunlich, wenn Jesus dieser Punkt so wichtig ist, dann müssen wir uns ja fragen, was heißt das denn? Wenn Jesus jetzt sagt, ich bin gekommen, den Armen gute Botschaft zu bringen, was heißt das denn? Was bedeutet denn jetzt für Arme gute Botschaft? Und um da weiterzukommen, ist ja wichtig, sich die Frage zu stellen, was ist denn überhaupt Armut? Und ich mache öfter so Workshops in so Konferenzen, wo es so um christliche Entwicklungszusammenarbeit und solche Themen geht, und habe öfter mal so die Leute gefragt, oder eigentlich mache ich das sogar in der Regel, das machen wir jetzt heute Morgen nicht, aber vielleicht als kleine Übung mal spannend, wenn ich jetzt mit dem Mikro hier rumrennen würde und Sie fragen würde, sagen Sie mir noch ein, zwei Sätzen, was ist denn Armut? Was Sie antworten würden. Und ich habe das ja, wie gesagt, in real life und echt auch schon ein paar Mal gemacht. Und da kommen meistens so Antworten wie, Armut ist Mangel. Mangel an Essen, Mangel an Kleidung, Mangel an Unterkunft. Und ich habe mal so ein paar Antworten hier auch mal aufgeführt. Mangel an medizinischer Versorgung, Mangel an Bildung, Mangel an Zugang zu Serviceleistungen und so weiter. Und das ist natürlich alles richtig und stimmt auch. Aber es ist eben leider nur ein kleiner Aspekt von Armut. Und da ist es auch wichtig, glaube ich, dass man sich mal überlegt, wie wäre es denn, die Armen selber zu fragen. Und vielleicht kennen Sie das, wir haben ja so eine gewisse Tendenz, dass wir eher über Menschen sprechen als mit Menschen. Wir sprechen dann über Kinder anstatt mit Kindern. Wir sprechen über Migranten und nicht mit Migranten. Und wir sprechen auch über Arme, aber nicht mit Armen. Was schon mal ein Problem ist und ich nicht gut finde. Und interessanterweise hat die Weltbank, also diese Riesenorganisation, die Hunderte von Millionen Euro ausgibt für Armutsbekämpfung von ganzen Staaten, um ganzen Staaten zu helfen. Und bei aller Kritik, die die Weltbank auch verdient, haben sie sich immerhin diese Frage gestellt und haben tatsächlich eine Untersuchung gemacht und haben 40.000 Arme weltweit befragt. Hochinteressante Studie, kann man sich auch kostenlos im Internet runterladen. Ist, glaube ich, leider nur in Englisch erhältlich, aber gibt ja auch Google Translate und so weiter. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe natürlich nicht das ganze Ding gelesen, das war mir jetzt auch zu lang, aber es gibt Auszüge daraus und ich habe Ihnen mal so einen kleinen Videoclip mitgebracht und wenn ich den Florian bitten darf, den nochmal abzuspielen, der einige dieser Aussagen mal, leider in Englisch, aber ich mute Ihnen das jetzt mal zu, weil es wichtig ist, das mal im Original zu hören.
Poverty, you have got to go through it.
The poor person who gets help is even more vulnerable because the day may come when the charitable person may stop helping. Then what would become of him? He expects this to happen and worries about it.
Whether we are present in any of the occasions or not, no one will take notice. When a poor man dies, no one even cares to pay him condolences.
Because we had no schooling, we are almost illiterate. A store owner cheat us because they know we are not educated.
Normal person has to have some self-esteem to take a holiday, read a book. While now you are here or there all day, in order to have something to eat, and at night you can't even exchange a couple of words like normal person.
Most men now abandon their homes. Women now work in the fields. Women have taken charge of everything. They pay heavily and endure this life.
Thank you.
Ich habe mal ein paar Zitate übersetzt, damit auch jeder, jeder das verstehen kann. Ich lese einfach mal drei vor. Armut ist ein Schmerz. Es fühlt sich an wie eine Krankheit. Es attackiert eine Person nicht nur materiell, sondern auch moralisch. Es frisst die Würde auf und treibt uns in die totale Verzweiflung. Zweites Zitat: Armut ist wie ein Gefängnis. Wie in Ketten leben und darauf zu warten, endlich frei zu werden. Für einen Arm ist alles furchtbar. Krankheit, Demütigung, Scham. Wir sind verkrüppelt. Wir haben vor allem Angst. Wir sind abhängig von jedermann. Niemand braucht uns. Wir sind wie Müll und jeder will uns nur loswerden. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn Sie das so gehört haben oder diese Zitate lesen. Also ich habe, glaube ich, geheult, als ich es erstmal gehört habe, weil mich das total betroffen macht. Und ich auch gemerkt habe, wie enges Verständnis ich von Armut auch gehabt habe. Und gerade dieser letzte Satz, wir sind wie Müll, das denke ich, das geht gar nicht. Das kann ich überhaupt gar nicht akzeptieren. Ja, da ist ein Mensch geschaffen in Gottes Ebenbild, in Gottes Angesicht, für den Gott, Vater, seinen Sohn geschickt hat, um zu sterben. So ein Mensch sagt, ich bin Müll. Das treibt mich um und an, da sage ich, das geht nicht. Sowas können wir nicht zulassen, dass Menschen so ein Selbstbild haben, in dem Wissen, dass Gott für sie da ist. Und man merkt auch, wie schnell man unterschätzt, wie komplex das Thema ist und Armut eben viel tiefer geht als diesen Mangel. Sie erinnern sich, wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, Mangel an Essen, Kleidung und so weiter. Die Armen, das haben Sie hier gesehen, beschreiben Armut ganz anders, nämlich vor allem mit Begriffen wie Würdelosigkeit, Scham, kein Selbstwertgefühl. Ich bin Müll. Das Problem ist nur, wenn wir auch vom Bild Jesu angetrieben sind und sagen, Armut, da müssen wir was machen. Wenn unser Konzept von Armut aber ist, das ist primär ein Mangel an Dingen, haben wir ein Problem. Und das hat auch mal so ein Mensch, der so im Bereich Entwicklungshilfe arbeitet, gut formuliert. David Corton: Unser Denken über Ursachen und Folgen von Armut definiert unsere Strategien zu deren Überwindung. Ist ja klar, wenn mein Verständnis von Armut primär ist, Armen fehlt Essen, was mache ich? Ich bringe Essen dahin. Aber was sind die Folgen? Was macht das mit jemandem, der Armut primär als Hilflosigkeit, als Würdelosigkeit, als ich bin Müll empfindet? Es gibt ein sehr, sehr gutes Buch zu dem Thema, das gibt es, glaube ich, immer leider noch nicht in Deutsch, das heißt When Helping Hurts, also wenn Helfen wehtut. Wenn Helfen wehtut. Interessanter Titel und ein tolles Buch. Und in dem Buch haben die versucht, das komplexe Thema Armut so aus verschiedenen Blickwinkeln anzugehen und haben auch eine interessante Formel erstellt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Begeisterung für Mathe ist hier so im Raum. Da stehen ja nicht alle so furchtbar drauf. Ich habe immer Mathe gern gemacht, hatte Mathe-Leistungskurs, fand es sehr cool. Ich finde Formen sehr cool. Ich weiß, da bin ich ein bisschen alleine. Vielleicht Stefan als Ingenieur noch mit. Aber das ist relativ simpel, weil es ist eine schlichte Addition. Da kommt, glaube ich, jeder mit. Und zwar ist das eine rein materialistische Definition von Armut. Also was ich damit meine ist, Armut ist Mangel an Essen, an Kleidung, an Häusern, ja? Plus der Gottkomplex der materiell Reichen. Das ist natürlich jetzt ein steiler Begriff, der Gottkomplex. Das hat ein indischer Christ mal geschrieben, der heißt auch noch witzigerweise Christian, Jayakumar Christian. Und zwar, was er damit meint, ist, dass Menschen manchmal Gott im Leben anderer Menschen spielen. Das kann einmal mehr so auf so einer despotenhaften Sache sein. Ja, also gerade kennen wir ja auch, dass manche Könige und leider auch heute einige Präsidenten sich doch so aufspielen, dass sie sozusagen sagen, ich weiß, wie sowas besser für dich ist und ich bin hier schon fast der Gott und so wird es jetzt gemacht. Im frommen Bereich ist das in der Regel natürlich nicht so direkt, sondern da ist eher vielleicht so dieser Retterkomplex, dass man so natürlich das nicht bewusst sagt, aber so ein bisschen denkt vielleicht, was für ein Glück, du Armer, dass du mich getroffen hast. Ich kann dir helfen. Was für ein Glück für dich. Und wir auch eine Position einnehmen, die uns eigentlich gar nicht zusteht. Und das ist gefährlich. Und ich habe selbst in Vietnam in Situationen gestanden, wo eine Überflutung war und man wirklich Essen verteilt. Also wirklich buchstäblich den Leuten Essen in die Hand drückt. Das macht auch was mit einem selbst. Da fühlt man sich auch irgendwo gut bei, aber es ist nicht ganz ungefährlich, weil man eben in so einen Gottkomplex reinrutschen kann. Und wenn Sie sich jetzt erinnern an die Zitate, die ich eben vorgespielt bzw. vorgelesen habe, ein Mensch, der sowieso glaubt, ich kann eigentlich nichts. Und ich bin nichts wert. Und dem gebe ich dann einfach was, verstärke ich natürlich genau dieses Denken. Das heißt, diese Spirale, diese abwärtsgerichtete Spirale, der merkt dann, oder ich im Prinzip durch meine Haltung kann ich signalisieren, stimmt, du kannst nichts, was für ein Glück, dass ich gekommen bin, weil ich helfe dir jetzt. Das heißt, dieses geringe Selbstwertgefühl wird oft noch verstärkt. Wobei, ich muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich Situationen, wo das sinnvoll ist, Nothilfe zu leisten, ist ja klar. Aber wenn das immer unsere Reaktion auf Armut ist, führt das nämlich, und deswegen das Gleichheitszeichen, Schaden für beide. Schaden sowohl für den Armen aus genannten Gründen, aber auch Schaden für mich als den materiell Reichen, weil ich eine Rolle einnehme, die Gott mir gar nicht zugesteht. Ich spiele nämlich Messias, Retter für den Armen. Jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn Sie das so hören, dass Sie sagen, oh Mann, das ist ja so kompliziert, am besten halte ich mich da ganz raus. Das ist irgendwie nicht mein Thema. Aber Stichwort Herzenssache, wenn das Jesu Herzenssache ist und wenn er in seiner Antrittsrede beschreibt, ich bin gekommen, um den Armen gute Botschaft zu bringen, dann ist das nicht so ein Randthema für so ein paar Missionsfreaks in der Gemeinde, sondern dann ist das ein Thema, was uns alle angeht. Wie kann man denn jetzt helfen? Was kann man denn tun? In dem Text, den ich eingangs gelesen habe, die berühmte Antrittsrede, zitiert Jesus ja aus dem Alten Testament, Jesaja 61. Und wer gerade das Alte Testament aufmerksam liest, wird merken, dass das Thema Armut, soziale Gerechtigkeit ein Riesenthema ist. Ein Riesenthema. Sagt Gott ganz viel zu in seinem Wort. Und für mich ein absoluter Schlüsseltext, auch für meine, ich sag mal so, Entwicklung im Missionsdienst, ist ein Text, der steht einige Kapitel weiter. Wie gesagt, Jesaja 61 hat Jesus zitiert in seiner Antrittsrede. Ich lese Ihnen jetzt mal ein paar Worte aus Jesaja 65. Und zwar ist das ja eine Vision, die Gott dem Propheten Jesaja gibt. Und ich überschreibe diese Vision mal so, so stellt sich Gott gelingendes Leben vor. Und ich lese mal ein paar Auszüge. Gott sagt, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Sie werden Häuser bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Also wie gesagt, für mich ist dieser Text in Jesaja 65 so eine wunderbare Vision, Vorstellung, Darstellung von Gott. Wenn ich Gott als König uneingeschränkt regiere, dann sieht Leben so aus. Natürlich ist das jetzt ein Text in der Vorstellungswelt der Menschen damals, der Zuhörer von Jesaja gewesen. Aber ich denke, einige Prinzipien können wir daraus ziehen und für uns heute lernen. Und auch, was bedeutet es, wenn wir mal bei Gott wieder sein werden? Erstmal die erschreckende Nachricht, es wird kein Schlaraffenland sein, wir werden arbeiten. Es kommt jetzt wahrscheinlich als ein Schock für den einen oder anderen, aber im Himmel, glaube ich, wird es nicht nur Lieder singen und Harfe spielen geben, sondern auch arbeiten. Und das ist oft so das Missverständnis, glaube ich, dass wir das Gefühl haben, Arbeit ist irgendwie durch die Sünde gekommen. Das ist ja nicht der Fall. Wenn man die Bibel aufmerksam liest, ich denke, die meisten von Ihnen werden das auch sich erinnern, 1. Mose 2,15, Gott der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Also wir haben direkt eine Arbeitsbeschreibung bekommen von Gott. Und Arbeit an sich ist auch aus meiner Sicht Teil unserer Ebenbildlichkeit zu Gott. Weil Gott auch ein Gott ist, der kreativ ist, der was schafft, der anpackt, sage ich mal so salopp. Und deswegen sind wir auch so geschaffen, dass das für uns wichtig ist. Das heißt, in einer Gesellschaft, in der Gott uneingeschränkt als König regiert, wird auch gearbeitet. Was ist der Unterschied zu heute? In vielen Ländern und vielleicht auch teilweise in Deutschland erleben Menschen eben Ausbeutung ihrer Arbeit, unfaire Arbeitsbedingungen. Und hier in dem Text sehen wir deutlich, die Menschen arbeiten, aber sie genießen eben die Früchte ihrer Arbeit. Das heißt, sie sehen auch den Erfolg von dem, was sie tun. Und ich schließe daraus, das heißt, würdevolle Arbeit, bei der Menschen direkt die Früchte ihrer Arbeit genießen können, ist ein erklärtes Ziel von Gott. Das heißt, wenn Sie mir da folgen und in unserem Thema, ja, ich bin gekommen, gute Nachricht für die Armen, was Jesus da entfaltet, wenn wir das jetzt verstehen, dann hat das natürlich einen enormen Einfluss darauf, wie wir Armut bekämpfen. Und zwar geht es eben bei Armut nicht darum, abgesehen in Notfallsituationen, Geschenke zu verteilen, Weihnachtsmann zu spielen, sondern wir sollen Menschen helfen, dass sie in würdevolle Arbeit kommen und die Früchte ihrer Arbeit selber genießen können. Das heißt, ich komme nochmal auf meine Formel zurück, die jetzt keinen mehr schockt, hoffe ich. Sie erinnern sich, diese eingeschränkte Definition von Armut. Armut ist nur Mangel an Nahrung, Kleidung und so weiter. Der Gottkomplex, ich bin der Helfer, der mich da auch austobt. Plus das geringe Selbstwertgefühl der Armen schadet beiden. Jetzt könnte man aber auch die Formel umformulieren und eine Jeder-Gewinnt-Formel daraus machen. Das heißt, ich habe ein tieferes Verständnis von Armut entwickelt, indem ich vor allem mit den Armen selber auch rede und mir anhöre, was das für sie bedeutet. Ich gehe in eine wertschätzende Partnerschaft auf Augenhöhe ein. Das heißt eben nicht so, ich bin hier der Weihnachtsmann und ich weiß ja, was für Glück, dass du mich getroffen hast, sondern auf Augenhöhe. Und dann auch den Armen zu verhelfen, ein wachsendes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, Vietnam, der ein oder andere hat das wahrscheinlich noch in Erinnerung, Kubank-Stichwort. Ja, wir haben ja da diese legendäre Kubank gehabt in Vietnam, wo wir eben, was sehr wichtig war, die Kühe nicht verschenkt haben, sondern das war ein Kredit. Das heißt, wir haben den Menschen gesagt, ihr bekommt eine weibliche Kuh, nicht als Geschenk, sondern als Kredit. Ihr zahlt ein weibliches Kalb zurück. Dann ist eure Schuld abbezahlt. Ihr könnt die Mutterkuh und die nächsten Kälber behalten. Ihr seid keine Bettler, sondern Businesspartner. Und das ist ein enorm wichtiger Unterschied. Dieser psychologische Unterschied ist enorm wichtig. Und für die Leute war oft das Entscheidende, sie können endlich selber was machen. Nicht so sehr, ich habe hier ein Geschenk bekommen, sondern wow, ich habe jetzt eine Möglichkeit, selbst mit meiner eigenen Händearbeit aus diesem Kreislauf der Armut herauszukommen. Und da eben auch zu sagen, A, du bist Businesspartner und B, ich kann auch von dir lernen. Und das war auch für mich ein großer Gewinn, mit armen Menschen unterwegs zu sein, weil wir auch wirklich viel von denen lernen können. Nun, wir haben uns als Allianzmission natürlich auch sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt. Wir sind ja auch in vielen Ländern und tätig, wo Armut ein großes Problem ist, auch wo Annette zum Beispiel arbeitet. Und wir haben so eine neue Missionsstrategie, mit der wir uns beschäftigen. Und zwar nennen wir das Business for Transformation, B4T. Ist natürlich jetzt wieder Englisch, aber haben Sie Nachsicht. Wir arbeiten natürlich international, da ist es schon sinnvoll, englische Begriffe zu verwenden. Und auf Deutsch würde man vielleicht sagen, Unternehmen für Transformation oder auch Unternehmen für Veränderung, Unternehmen für Umwandlung. Was meinen wir damit? Dazu eine kurze persönliche Story. Ich war ja in Vietnam, in Hanoi, auch da im Leitungskreis der internationalen Gemeinde und ich hatte da einen kanadischen Freund. Das war ein Businessman. Und der sagte, ich bin Missionar und Businessman. Das war für ihn kein, wie soll ich sagen, Konflikt, sondern das gehörte zusammen. Und er hat mit seinem Schwager zusammen eine Kaffeehauskette aufgebaut, Joma. Und diese Kette expandiert von Laos, wo sie angefangen haben, nach Kambodscha, nach Vietnam, nach Thailand. Und da sieht man ein bisschen ihre Grundsätze hier, dass sie eben sagen, wir wollen wirklich Top-Arbeit leisten. Also Top-Essen gibt es bei uns, fantastischen Kaffee, wir haben eine super Kundenzufriedenheit. Und wir haben positiven Einfluss auf die Menschen, denen wir begegnen und in unserem Umfeld. Und die haben sehr gezielt vor allem Frauen angestellt, die Opfer von Zwangsprostitution waren, Human Trafficking, diese ganzen Themen. Und haben wirklich Hunderten von Frauen einen würdevollen Arbeitsplatz gegeben. Und ich habe das ja selbst kennengelernt, erlebt, gesehen, Hammer. Also hat mich total fasziniert und ermutigt und habe gedacht, das ist ein super Ansatz, auch diesem Thema Armut in einer nachhaltigen Weise zu begegnen. Und vielleicht noch kurz, was wir mit dem Konzept meinen. Ich versuche das mal hier, ist jetzt ein bisschen hell immer noch, ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen dunkler irgendwie zu machen ist, dass wir sagen, die Bibel prägt unsere Weltanschauung. Das heißt, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir auch Werte definieren, prägt die Bibel. Daraus entwickeln sich eben Werte, Prinzipien, Strategien, auch natürlich die Praxis. Und das hat Ergebnisse. Das hat sowohl wirtschaftliche Ergebnisse, also jetzt gerade, wenn ich für so ein Unternehmen denke, es hat aber auch soziale Ergebnisse und ökologische Ergebnisse. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen mit solchen biblischen Werten, Praxis, Strategie und Umsetzung führe, dann hat das sichtbare Auswirkungen. Und aufgrund dieser sichtbaren Auswirkungen haben Menschen die Chance, Gott zu begreifen. Das heißt, sie merken einfach, zum Beispiel so eine Frau, die in so einem Unternehmen arbeitet, ich bin eben nicht Müll, sondern ich bin jemand, der mit Würde und Respekt behandelt wird, der eine Arbeit bekommt, wo er wirklich seine Familie ernähren kann und vielleicht aus dieser sehr ausbeuterischen Zwangsprostitution aussteigen kann. Das heißt, wenn man dieses Wort B4T, Business for Transformation, oder dieses Konzept beschreiben will, kann man sagen, Business for Transformation möchte die Auswirkungen der Herrschaft Gottes auf Menschen und Nationen zeugnishaft sichtbar machen. So Stichwort Jesaja-Text, ja, So stellt sich Gott gelingendes Leben vor. Sowas möchten wir vorleben. Es fokussiert sich deshalb auf die ganzheitliche Veränderung von Menschen und ihrem Umfeld. Ganzheitlich heißt eben sowohl geistliche Not, weil es natürlich auch der Wunsch ist, Menschen zu Jesus zu führen. Das heißt aber auch die emotional-soziale Not, eben zu sagen, du bist eben nicht Müll. Und natürlich auch wirtschaftliche Aspekte. Das heißt, wir helfen dir auch ein Einkommen zu generieren, dass du dich und deine Familie über Wasser hältst. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, dient den ärmsten und am wenigsten evangelisierten Völkern der Welt. Das ist natürlich jetzt nochmal das Besondere an B4T im Missionskontext, weil die ersten beiden Punkte hoffentlich jeder christliche Unternehmer in Deutschland auch so machen würde. Aber wir gehen sozusagen einen Schritt weiter und sagen, wir benutzen das genau als Strategie, gerade auch um in Ländern zu arbeiten, die entweder sehr wenig Christen haben, beziehungsweise auch wo hohe materielle Armut ist. Und deswegen unterstützt B4T den Aufbau von profitablen und nachhaltigen Unternehmen. So, und das Schöne ist, heute ist nämlich der Stefan dabei, den kann ich jetzt mal nach vorne holen, weil wir haben uns vor 4 oder 5 Jahren, haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, Stefan, und sind jetzt schon gemeinsam auf diesem B4T-Track unterwegs. Und Stefan ist nämlich Ingenieur, was ja so ein bisschen spezielle Ausbildung ist. Ich weiß noch, als wir uns damals beim G-Seminar getroffen haben, ihr so gefragt habt, Thomas, wir haben so diesen Ruf von Gott nach Afrika, aber wir sind jetzt irgendwie Ingenieur, wir wollen jetzt auch nicht noch 5 Jahre Theologie studieren, könnt ihr was mit uns anfangen? Und ich dann so gesagt habe, ja, ich habe da was. Und das hat sich so entwickelt, aber vielleicht kannst du so ein bisschen mal beschreiben, was dich da so fasziniert hat an dem Konzept, so weit, dass du den Mut gehabt hast, deine gut sichere finanzielle auskömmliche Situation in Deutschland aufzugeben und dich auf so ein Wagnis wie Kenia einzulassen. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen.
Ja, danke, Thomas. Es ist tatsächlich so, als Jesus uns damals als Team ganz individuell und immer wieder gesagt hat, dass er uns in die Mission nach Kenia gerufen hat, da waren wir selber ziemlich überrascht. Ich möchte kurz unser Team vorstellen. Ganz rechts, das bin ich. Und neben mir ist meine Ehefrau Sandra. Und neben meiner Ehefrau Sandra, da ist ihre Schwester, ihre leibliche Schwester. Und die beiden Frauen sind eigentlich gelernte Diabetesberaterinnen. Und wir Männer, wir sind beste Freunde und Ingenieure. Wir waren schon beste Freunde, bevor Sven meine Schwiegerin geheiratet hat. Ja, und der Kleine da, das ist unser Elias, der wird bald 4 Jahre alt und er bereitet sich darauf vor, bald ein großer Bruder zu werden. Wir sind nämlich schwanger. Und für mich ist Berufung in Mission ein komplexes System, das zusammenkommt. Für mich ist es auf der einen Seite ein Talent, also eine echte Gabe Gottes, die er mir gegeben hat. Dann aber auch eine Leidenschaft für eine Sache, also eine echte Hingabe für einen Dienst, den ich ausüben möchte. Eine Not, die ich klar umreißen kann, der ich auch begegnen kann. Und das Sprechen des Heiligen Geistes. Und Thomas, Business for Transformation war für Sven und mich als Ingenieure dieses Zusammenspiel des Ganzen. Jesus hat uns das Talent gegeben, dass wir als Ingenieure hier in Deutschland tätig waren. Unsere Leidenschaft war es, hier schon unternehmerisch tätig zu sein, einen Dienst zu leisten. In Kenia, dort begegnen wir Frauen in Not, ganz speziell Frauen aus der Armutsprostitution. Und wir sehen, wie Jesus uns dort hineinrufen möchte, wie er uns deshalb in Kenia, in Nairobi, ja, einen Auftrag gegeben hat.
Genau, und damit es vielleicht ein bisschen praktischer wird, ich habe jetzt hier mal so ein Schaubild mitgebracht. Oh, ist etwas verrutscht, merke ich das Design. Anyway, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was heißt das denn jetzt? Jetzt haben wir ja viel Konzept und Theorie gehört, ein bisschen Butter bei die Fische oder Rubber hits the road. Was heißt das jetzt?
Ja, unseren Beitrag in Kenia sehen wir grundsätzlich auf 2 Art und Weisen. Unsere Frauen haben zunächst den Auftrag, links, dort seht ihr es, die Sisters for Hope zu gründen. Die Sisters for Hope, das ist eine Frauenorganisation. Unsere Frauen gründen das zusammen mit einer kenianischen Universitätsprofessorin und einer speziell ausgebildeten Kenianerin, die im Bereich NGO-Gründung tätig ist. Die Sisters for Hope, sie wollen hingehen, sie wollen zu den armutsprostituierten Frauen gehen. Sie wollen zu Frauen gehen, die sich entscheiden, ihren Kindern ihre Kinder würdevoll irgendwie aufwachsen zu lassen. Und die sich entscheiden, in einer Stadt wie Nairobi, wo 60-70% der Menschen arbeitslos sind, wo es keine Arbeit gibt, das zu verkaufen, was Jesus ihnen gegeben hat, ihren Körper, um damit ihre Kinder zu ernähren. Nach unseren Wertmaßstäben eine unfassbar großartige Leistung, sich für die Kinder zu entscheiden und gegen Würde. Diese Frauen sind ganz oft würdelos, sie kommen sich vor wie Müll. Die Sisters for Hope, sie gehen in die Slums, sie gehen auf diese Frauen zu, wollen ihnen genau das vermitteln. Sie wollen ihnen sagen, du bist würdevoll und du bist geliebt von dem Gott, an dem wir glauben, von Jesus Christus, der dich als Mensch sieht, unabhängig von deiner Tat. Und in einem zweiten Schritt kommen Sven und ich zu tragen, wir wollen diesen Frauen Alternativen schaffen. Der Gott, an den ich glaube, dass der hier und jetzt schon Veränderung schaffen kann. Wir wollen als Christen, wir wollen als Missionare nicht auf ein ewiges Leben vertrösten. Wir wollen nicht sagen, irgendwann ist alles genommen. Ja, das stimmt auch, aber wir glauben daran, dass Jesus Christus das auch schon heute kann. Unser Auftrag ist es, Firmen zu gründen und dadurch Arbeitsplätze zu schaffen, damit diese Frauen in Würde ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ja, und dieses Schaubild möchte ich kurz erklären. Was ist also unser Auftrag in Kenia? Wir wollen christliche Werte ins Geschäftsleben tragen. Wir wollen Unternehmen gründen mit fairen Löhnen. Wir wollen ohne Ausbeutung agieren. Wir wollen gute Produkte herstellen. Wir wollen korruptionsfrei am Markt agieren. Nun, damit wir das können, neben den vielen mathematischen, dieses komplexe Schaubild oben in Grau. Wir haben jetzt 2018, als wir in Kenia angefangen haben, eine Firma gegründet, eine Holding, die hat den Auftrag, unsere Finanzen zu bündeln. Das möchte ich kurz erklären, denn Business for Transformation soll eben so funktionieren, dass langfristig Werte im Land geschaffen werden. Momentan leben wir noch von unseren eigenen Ersparten, und wir werben auch dafür, für unsere Mission zu spenden. Aber langfristig soll es so sein, dass dieses Konzept sich im Land selber trägt, dass die Firmen, die im Land tätigen, Missionare tragen und dass diese Firmen auch die Hauptspender werden für unsere NGO, für die Sisters for Hope. Deswegen haben wir erstmal zunächst eine Kopffirma gegründet, die unsere Firmen verwaltet, in denen Sven und ich quasi tätig sind. Und jetzt gibt es schon zwei weitere Firmen. Soweit sind wir tatsächlich schon. Jesus hat uns viel Gunst geschenkt. Ich möchte das kurz erklären. Links die Alpha Omega. Das ist eine Firma, die ist im Bereich des Arbeitsschutzes tätig. Arbeitsschutz spielt in Kenia keine Rolle im gelebten Geschäftsleben. Tatsächlich gibt es aber ein Gesetz, dass man so etwas haben muss. Viele, die sich selbstständig machen, Männer, die sich mit ihren Söhnen selbstständig machen, sie scheitern an den staatlichen Auflagen. Und sie stehen wieder davor, dass sie ihrer Familie nicht dienen können. Hier wollen wir Abhilfe schaffen. Und viele Männer in Kenia, die es geschafft haben, kleine Unternehmen aufzubauen, landen oft im Gefängnis, weil sie sich von Korruption abhängig machen, weil sie mit Dingen wie Steuererklärung, mit Buchhaltung nicht umgehen können. Das ist unsere erste Firma. Wir wollen direkt den bestehenden Unternehmen helfen. Unsere zweite Firma, die Energy Solutions, ich bin Wirtschaftsingenieur, Sven ist Elektroingenieur, Solar aufs Dach, Batteriespeicher im Keller. Das können wir in Deutschland richtig gut. Wir haben den Markt in Kenia evaluiert. Es gibt einen breiten Markt dafür an Leute, die sich so etwas leisten können. Auch diese Firma besteht bereits. Jesus hat uns Gunst geschenkt. Wir haben volle Auftragsbücher für dieses Jahr. Das ist total verrückt. Das ist richtig toll. Wir schreiben noch keine schwarzen Zahlen, aber es ist beeindruckend, wie Jesus uns führt. Aber unser Herzschlag, der ist dort links. Wir wollen Firmen gründen, die im produzierenden Gewerbe tätig sind. Eine Prostituierte in Kenia erwirbt ungefähr $4 am Tag. Damit wir mit chinesischen Konkurrenzfirmen in Kenia agieren können, müssen wir bei einem Tageslohn bleiben von ungefähr $6 am Tag. Das ist für viele Frauen in der Prostitution ja die Hälfte mehr, als was sie sich durch unwürdevolle Arbeit erleisten. Es ist also möglich, das möchte ich damit sagen. Wir sind heute hier und ich habe auch unseren Flyer mitgebracht und stehe nachher auch zur Verfügung. Wir wollen sprechen mit Selbstständigen, mit Unternehmern, mit möglichen Investoren hier in Deutschland, wo wir in Kenia ein produzierendes Gewerbe eröffnen können, um dort Frauen, die sich aus Armut verprostituieren, die nicht lesen und schreiben können, deren Kinder es wert sind, dass diese Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können, für die wollen wir Unternehmen schaffen.
Danke, Stefan. Ich komme auch zum Schluss. Ich möchte nur noch mal, du kannst entweder stehen bleiben oder dich runtersetzen, as you like. Ich will nur noch mal ganz kurz zusammenfassen, wo wir gestartet sind. Sie erinnern sich, Inaugurationsrede und so. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Und ich habe dann gefragt, was ist denn eine gute Botschaft für die Armen? Was bedeutet das? Und wir haben dann überlegt, was ist Armut? Und ich habe auf die Armen selbst verwiesen und ihre Aussagen zitiert. Dann habe ich den Jesaja-Text zitiert und gesagt, es ist Gottes Wunsch, dass Menschen würdevolle Arbeit tun, dass sie die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Und daraus hat sich diese B4T-Strategie entwickelt, die Stefan jetzt zusammen mit seinem Freund Sven und ihren Frauen konkret umsetzt. Sie werden jetzt wahrscheinlich auch gedacht haben, ganz schön mutig für eine Missionsgesellschaft, sich auf sowas einzulassen, finde ich auch. Das wird auch nicht ganz einfach. Und wir haben natürlich auch schon Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass Stefan im Moment kein Visum hat. Sven hat ohne Probleme eins bekommen, eher nicht. Weiß man nicht warum. Auch ein konkretes Gebetsanliegen. Und natürlich wird da einiges Schwieriges sein. Aber sollen wir deswegen aufgeben? Nein, weil Stichwort Herzenssache, wenn Jesus so stark sagt, die Armen liegen ihm am Herzen, er möchte ihnen gute Botschaft bringen, dann müssen wir auch was riskieren und müssen Dinge angehen und umsetzen. Und ich bin sogar so weit, dass ich sagen würde, wenn unsere Botschaft keine gute Nachricht für die Armen ist, dann müssen wir uns fragen, ob wir wirklich die Botschaft Jesu verkünden. Das ist natürlich eine steile Aussage, aber es lohnt sich mal darüber nachzudenken. Und deswegen ist so wichtig, denke ich, dass wir neue Wege gehen. Ich finde es super aufregend, da mitzumachen und unterwegs zu sein. Und wir werden auch als Allianzmission noch mehr Strukturen schaffen, um auch hoffentlich in anderen Ländern solche Unternehmen zu gründen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das ein ganz wichtiger Aspekt von Mission ist. Natürlich nicht alles, logisch, aber so ein wichtiges Segment im großen Kuchen von Mission, wo Gott, glaube ich, viel tut. Und wäre super, wenn Sie uns unterstützen auf diesem spannenden Weg, der sicher auch einige Schwierigkeiten und auch Fehler und wir werden auch Dinge werden schiefgehen, aber wenn Sie uns unterstützen durch Gebet, durch Geld, durch Investitionen, durch Kontakte zu Unternehmen, vielleicht selber sagen, hey, das ist genau mein Ding, ich mache da mit. Tun Sie das, überlegen Sie nach und wir werden nachher noch draußen stehen, sprechen Sie uns an, ist jetzt eine gute Chance, mit beiden von uns zu reden und sich diesen Flyer anzuschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.